Sie sah uns nacheinander tief in die Augen. Dieses Privileg der Freiheit, mit dem wir hier gesegnet sind, das hatten sie nie und sie haben es immer noch nicht. So viele Menschen haben das gerade nicht. Und da spreche ich nicht nur vom Iran, sondern von all den Ländern dieser Welt, in denen Menschen um ihr Recht kämpfen, frei denken zu dürfen und dadurch endlich frei zu sein. Vielleicht fragen sich diese Menschen aber auch, warum der Rest der Welt bei diesen Missständen zusieht oder wegsieht. Zumindest frage ich mich immer wieder, ob sie sich das fragen. Und warum wir ihnen nicht besser helfen können. Und dann fühle ich mich schuldig. Ich versuche zu helfen, wo ich kann, aber es ist so schwer. Sarahs Augen füllten sich weiter mit Tränen. Und es hilft ihnen vermutlich nicht, dass ich mich schuldig fühle, nur weil es mir hier besser geht. Sie schluckte. Könnt ihr euch noch an den Gipfel erinnern, wie friedlich es da oben war? Fragte Charlie betreten, wirkte aber zum ersten Mal vollkommen bei sich. Oben auf dem Berg war es kaum vorstellbar, dass es unten auf der Welt so viel Machtbesessenheit, Kriege und Unterdrückung gibt. Manche Menschen richten mit ihrem Gedankengut so viel Schaden an, sagte Rebecca, und seit einer gefühlten Ewigkeit hatte diesmal nicht einmal Adrian etwas entgegenzusetzen. Und sie verkaufen es unter dem Deckmantel der Religion. Dabei geht es ihnen eigentlich um Macht. Sarah schüttelte den Kopf. Wir können sehr dankbar dafür sein, hier in Freiheit zu leben, sagte sie nach einer Weile. Und wir sollten aufhören, sie in unseren Köpfen selbst zu begrenzen und uns darin einzumauern, wenn es Länder gibt, in denen das andere tun. Lasst uns schon allein deshalb diese Freiheit leben, im Kopf und auch im Herzen. Sie schwieg für einen Moment. Allerdings fällt mir das genauso schwer wie allen anderen, lächelte sie schief und überlegte. Aber denkt ihr nicht auch, dass es unsere verdammte Pflicht ist, uns frei zu machen von diesen hohen Gedankenmauern, mit denen wir uns selbst begrenzen? Oder auch von dem militanten Wächter in unserem Kopf? Sollten wir die nicht alle endlich hinter uns lassen und uns woanders hinbewegen? Ein schöner Gedanke, sagte Paul. Wichtig dabei ist nur, den Kopf damit nicht erst recht wieder unter Druck zu setzen, denn dann bewirken wir genau das Gegenteil, ergänzte er mit sanftem Unterton. Du bist damals mit deiner Familie aus dem Iran geflüchtet, ist das richtig? Fragte Paul. Ja, sagte Sarah, gedankenversunken, und blickte auf ihr Blatt Papier. Und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, war das mein erster Dominostein. Wir nickten alle einstimmig. Wenn du in einem Land geboren bist, die ersten prägenden Jahre dort als Kleinkind erlebst und später gezwungen bist, das Land zu verlassen, dann lässt du einen Teil von dir dort zurück. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als ihr geflüchtet seid? Wollte Paul wissen. Ja, sehr gut sogar. Sarah starrte für eine Weile auf das Blatt vor ihr und dann wieder zu uns. Dabei wirkte sie, als wäre sie zurück in ihre Vergangenheit gereist. Damals war Krieg, fing sie an zu erzählen. Wir mussten immer wieder in den Schutzkeller wegen der Bombardierungen, aber auch sonst waren wir ständig in Gefahr. Mein Vater hatte schon gegen das Regime vom Schah rebelliert und später dann auch gegen die neue Regierung. Er hat Versammlungen organisiert und Flugblätter verteilt und landete deshalb immer wieder im Gefängnis, verriet sie betreten. Sie sind auch immer wieder gewaltsam bei uns zu Hause eingedrungen. Ich erinnere mich noch genau, als die Soldaten mit ihren riesigen Körpern mitten in der Nacht plötzlich über unseren Betten hingen und ich in den Lauf ihrer riesigen Maschinengewehre blickte, als ich die Augen öffnete. Ihre Pupillen weiteten sich, sie dehnten sich mit jedem Wort ihrer Erzählung fast bis zum Rand. »So etwas vergisst du nie wieder«, sagte sie leise, und ihre Schultern fielen ein. »Damals haben sie meinen Vater wieder einmal gesucht«, sie stockte. Immer wieder hatte es geschafft, auszubrechen. Und als ich 4 Jahre alt war, sind wir dann geflüchtet. Wir haben uns mitten in der Nacht mit einem Schlepper getroffen. Meine Mutter hatte uns Kindern zuvor Geldrollen in die Kleidung genäht und uns ermahnt, wir dürften uns auf keinen Fall durchsuchen lassen und auch nichts sagen, sonst hätten wir gar nichts mehr und es könnte uns das Leben kosten. Was für eine große Verantwortung für so ein kleines Mädchen, erwiderte Paul betroffen. Ja, nickte Sarah nachdenklich. Aber wir hatten keine andere Wahl. Ich hörte meine Mutter meinem Vater zuflüstern, dass sie nicht sicher war, ob wir dem Schlepper trauen könnten oder ob er uns später womöglich verkaufen würde. Ich sah damals ehrfürchtig von unten an ihm hoch, und auf mich wirkte er riesengroß und bedrohlich, wie ein gefährlicher Mann, von dem unser Leben abhing. Meine Eltern entschieden sich trotzdem, uns ihm anzuvertrauen. Aber im Grunde wusste niemand, wie das enden würde. Und das spürten wir. Sie holte tief Luft. Von dem Moment an lief die Angst mit uns mit. Sie saß tagsüber neben uns, kroch abends mit uns unter die Decke. Todesangst. Sie war immer da. Die Sätze meiner Mutter hatte ich in meinem Kopf bestimmt 1000 Mal abgespult. Ihr dürft niemandem vertrauen, ihr dürft nichts sagen, sonst sind wir in Gefahr. Sarah blickte noch einmal hinunter auf ihr Blatt. Eines Abends ist dann etwas passiert, das mich noch Jahre später begleitet hat. Wir versteckten uns in einem geheimen Zeltlager vor den Soldaten, als ich plötzlich schwere Stiefel auf den Boden donnern hörte und kurz darauf 2 Offiziere in dunkelgrünen Uniformen unser Zelt betraten. Ich sah in den Augen meiner Mutter, dass wir in Gefahr waren, als plötzlich der eine Offizier auf mich deutete. Er befahl mir, mit ihm ins andere Zelt zu gehen. Ich sah zu meiner Mutter. Sie regte sich nicht. Meine Schwestern und mein Bruder sahen mich mit angsterfüllten Augen an, und ich wusste, dass sie am liebsten losgeschrien hätten. Aber was hätte es geholfen? Und so blieben sie stumm. Ich war wie gelähmt, aber ich riss mich zusammen und folgte ihm. Ich war noch so klein, aber ich wusste genau, was auf dem Spiel stand und dass unser Leben nun von mir abhing. Wie in Trance folgte ich ihm und blickte auf seine dunkelgrüne Hose und die schwarzen, schweren Lederstiefel. Als wir im anderen Zelt ankamen, stand ich wie versteinert vor ihm. Ich war ihm gefolgt, ohne zu wissen, was er mit mir vorhatte. So klein und unschuldig ich damals noch war, so sehr spürte ich die Gefahr, die in diesen Lederstiefeln vor mir stand. »Wie heißt du?« fragte er mit seiner dunklen Stimme. Aber meine Zunge war taub, mein Mund verschlossen und meine Lippen wie zugenäht. »Wie alt bist du?« wollte er noch wissen. Aber ich konnte nicht antworten. Kein einziges Wort verließ meinen Mund. Zu oft hatte unsere Mutter uns gewarnt. Es hat sich in mein Hirn gebrannt, und ich konnte nichts mehr sagen, obwohl ich wusste, dass auch das mich das Leben kosten könnte. Ich dachte nur, sag nichts, Sarah. Du darfst nichts sagen. Sei still. Er bringt dich um. Er bringt deine Familie um. Sei dein Halt, wenn die Angst über dich hereinbricht, die Hoffnung zerschmettert und du in Verzweiflung erstarrst. Hör auf dein Herz, wenn du nicht weiter weißt, dein Kopf zu zerspringen droht und du verstummst, obwohl alles in dir schreit. Sei dein Licht, wenn das Dunkle den Mut überschattet und nichts mehr in dir scheint. Dann erinnere dich. Du musst nicht den ganzen Weg kennen. Es geht immer nur um den nächsten Schritt. Du merkst erst, wie stark du bist, wenn Starksein deine einzige Option ist.